Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen in der neuen Folge. Es dürfte Folge 119 sein. Ja, und große Ereignisse kündigen sich ja irgendwie an. Samstag das Topspiel in der dritten Liga. Zweiter gegen Erster oder Bielefeld gegen Dynamo Dresden. Und ja, viele Dynamo-Fans würden natürlich sehr, sehr gern in Bielefeld dabei sein. Aber der Gästeblock ist komplett ausverkauft. Die Karten innerhalb weniger Minuten vergriffen. Und jetzt fragen viele, Mensch, wir wollen aber dieses so wichtige Spiel, möglicherweise entscheidende Spiel gemeinsam gucken. Das geht. Der Verein hat es gestern kommuniziert. Es wird ein großes Public Viewing in der Jungen Garde geben, dort wo sonst große Konzerte stattfinden. Am Samstag ein tolles und großes Fußballspiel. Seid dabei beim Rudel gucken. Peter Hauskeller, der Stadionsprecher, wird euch sicherlich auch so ein bisschen einheizen. Also mein Tipp, wer am Samstag nicht in Bielefeld dabei sein kann, Junge Garde in Dresden im Großen Garten. Jetzt genug der Vorrede, jetzt holen wir Tino in die Leitung. Tino, guten Tag.
Hallo Jens, verstehst du mich auch laut und deutlich?
Warum sollte ich dich nicht laut und deutlich verstehen? Ich habe einen Hörtest gemacht, weil uns Radioleuten wird ja immer mal vorgeworfen, wir hören dann schwer mit der Zeit und mit dem Alter, aber das funktioniert schon noch. Ich verstehe dich sehr gut, Tino.
Weil unsere Leitung ja heute eine etwas längere ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe mich für eine Woche quasi aus dem Staub gemacht. Und das wurde, du wirst es nicht glauben, mir von einigen auch vorgeworfen, wie ich jetzt in der Endphase der Saison einfach mal flüchten kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Dynamo Dresden gegen Sandhausen schon aufsteigen hätte können, dann wäre ich natürlich in der Heimatstadt geblieben. Logisch. Aber dadurch, dass das an diesem Wochenende noch nicht möglich gewesen wäre, konnte ich auch eine Woche mal das Land kurz verlassen, um dann gegen Bielefeld wieder da zu sein.
Du hättest dein Trainingslager also verschoben. Das ist ja, nehme ich mal an, der Grund, warum du Dresden verlassen hast. Ich denke, es ist dein Frühjahrstrainingslager für dein neues sportliches Ziel für die zweite Jahreshälfte. Liege ich da richtig?
Genau, liegst du richtig. Das ist mein Trainingslager und das Trainingslager soll man ja an einem Ort gestalten, wo man wirklich keine Ablenkung hat, wo man sich komplett auf seine Leistung fokussieren kann und deshalb habe ich mich mal eine Woche nach Las Vegas verdrückt, wo man wirklich nicht abgelenkt ist von irgendwelchen anderen Dingen.
Und da sage ich wirklich ja, damit ist umso höher zu bewerten, dass du jeden Tag aufs Laufband gehst.
Ja,
Jens, Hut ab. Ich denke, du bist auf dem richtigen Weg. Du bist auf dem richtigen Weg.
Ja, aber da versuche ich wirklich tatsächlich nur die Süßspeisen des Vormittags abzutrainieren, die des Nachmittags, das klappt nicht ganz. Aber hin und wieder.
Also die Kalorienbilanz geht eher ins Minus sozusagen.
Komplett ins Minus. Also was die Kalorienbilanz betrifft, bin ich eher SV Sandhausen. Aber es ist halt so, geht nicht anders.
Werbung.
Wir sagen Dankeschön an unseren Exklusivpartner Radeberger Pilsner. Schaut mal rein in den Shop bei Radeberger unter radeberger.de. Da gibt es zum Beispiel jetzt ganz neu den Radeberger Bollerwagen. Perfekt fürs nächste Wochenende. Männertag steht auch vor der Tür. Oder für die nächste Wanderung. Ideal, um einen Kasten Radeberger und alles fürs Picknick easy zu transportieren. Und wenn du ihn dann nicht mehr brauchst, einfach zusammenfalten und verstauen. Und ebenfalls ganz neu das Craftline T-Shirt. Also einfach mal vorbeischauen im Shop unter radeberger.de. Viel Spaß beim Stöbern. So, Tino, ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Warst ja selbst im Stadion und hast einen Heimsieg erlebt.
Absolut. Wetter bestens, Ergebnis gestimmt, ich war sehr zufrieden. Ich fand auch, dass ich meinen Auftrag als Podcast-Abordnung dann auch ordentlich erfüllt habe, weil du hast ja, wie gesagt, wie du es ja gerade schon selber gesagt hast, durch Abwesenheit geglänzt und da dachte ich, damit das Schwarz-Gelb-Podcast-Gleichgewicht stimmt, gehe ich ins Stadion und ich fand sauberer Sieg, auch wenn es natürlich danach reichlich zu diskutieren gab, aber...
Machen wir ja klar. Hast du Niklas getroffen? Niklas Kreuzer?
Jawohl, wir haben uns kurz gegrüßt, aber es war jetzt nicht der Moment für Trikottausch oder Smalltalk. Ist ja natürlich bei aller Frotzelei und bei aller Sandhäuser-Abneigung, die man vielleicht hier auch im Dynamo-Land hat, für den Verein und auch für die Spieler jetzt auch keine einfache Situation, weil der Abstieg ja mit der Niederlage in Dresden so gut wie besiegelt ist, auch wenn rechnerisch noch was geht und wenn das natürlich auch so deutlich jetzt keiner sagt, aber das wird ja so kommen.
Gut, dann lass uns reingehen, oder? Wir haben ein bisschen was zu diskutieren. Machen wir heute mit einem Stammgast bei uns bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Wir sind zusammengeschaltet, dass wir diese Kombination mal hinbekommen. Jeder kann sich jetzt denken, wo der ein oder andere ist. Also wir haben Dresden, wir haben das Vogtland und wir haben Las Vegas und knüpfen diese drei Orte jetzt zusammen. Das ist auch eine Premiere im Podcast. Freuen uns aber erstmal sehr, dass er nach längerer Zeit mal wieder da ist. Es wurde Zeit. Thomas Nahndorf, Tag 24, Dresdner Morgenpost. Naro, guten Tag.
Grüße und dann schicke ich mal meine Grüße nach Wien zu dir.
Danke. So, könnt ihr euch erinnern, wir machen mal die Reise in die Vergangenheit. Vor rund 12 Monaten, genau diese Kombination, haben wir einen Podcast zusammen gemacht. Waren wir auch auf ungewöhnlichen Orten unterwegs. Ich war damals in Dresden, der Kollege Nahndorf auf der Autobahn mit dem technischen Hilfswerk und der Kollege Meyer in Wien. Und ich musste daran neulich denken, ihr wisst, letzte Woche Markus Anfang. Anfang und Ende. Und da musste ich jetzt dran denken. Markus Anfang erwischt es immer irgendwie im April, oder? Ist sein drittes Mal in Köln, in Dresden und jetzt beim ersten FC Kaiserslautern. Was ist denn euch durch den Kopf gegangen, Naro?
Das ist Kontinuität. Ja, überraschend für den Fall. Er hat ja nichts darauf hingedeutet, auch wenn Kaiserslautern, glaube ich, 3 Spiele zuvor verloren hatte. Aber ja, Markus Anfang ist halt auch eigen. Er bekommt das dann halt auch immer wieder zu spüren. Und ich kann mir auch jetzt vorstellen, dass es viele Schuldige gab.
Wie so häufig. Tino, wir hatten ja letzte Woche schon so ein bisschen das Thema angerissen, weil wir uns eigentlich sicher waren, spätestens im Sommer geht das Ganze zu Ende. Jetzt ist es ein bisschen früher zu Ende gegangen.
Genau, wir hatten vergangene Woche so ein bisschen eine Vorahnung. Und wenn Naro sagt Kontinuität, dann sage ich Konsequenz. Also konsequent vom ersten FC Kaiserslautern diese Entscheidung zu treffen, wenngleich es natürlich schwierig ist, aus der Ferne eine genaue Beurteilung zu wagen. Aber wenn das alles so in etwa stimmt, was man so hört und liest, gibt es ja da doch Avancen mit dem FC Schalke. Und die Verbindung Markus Anfang und Kaiserslautern soll ja doch nicht mehr so dick gewesen sein. Dazu die angesprochene Niederlagenserie. Ich glaube, da haben die in Lautern auch gedacht, komm, lasst uns mal eine Entscheidung treffen. Vielleicht geht ja doch noch was in Sachen Aufstieg. Und da müssen wir jetzt einen neuen Impuls setzen. Am Saisonende hätten wir uns wahrscheinlich eh getrennt vom Trainer. Oder hätten uns ihn abkaufen lassen vom FC Schalke. Die Option fällt jetzt vielleicht weg. Insofern irgendwie, dass es jetzt alles immer auf dem April fällt, auf Ende April, das ist ein bisschen Zufall, weil die Gründe ja so unterschiedlich sind. Ne? In Köln ist er ja gegangen worden, da war er ja Tabellenführer. In Dresden, sage ich, war es ja überfällig, da hätte er ja eigentlich schon im März gehen müssen. Und in Lautern ist es jetzt schwierig einzuschätzen, da hätte man sich wahrscheinlich spätestens im Sommer getrennt. Jetzt ist es 3-mal der April geworden. Aber ja, immer der gleiche Zeitpunkt ist vielleicht auch nicht Zufall.
Wobei ich ja jetzt gelesen habe, dass bei Schalke auch Tim Walter im Gespräch sein soll. Also ganz safe ist das mit Markus Anfang wohl noch nicht. Aber das muss jetzt nicht unbedingt unser Thema sein. Wir werden es natürlich beobachten und möglicherweise sehen wir Markus Anfang in der nächsten Saison wieder, oder?
Du meinst, der übernimmt einen Drittligisten? Nee, das glaube ich jetzt nicht.
Oh, wo sind deine Zuversicht?
Du willst ja nicht über das A-Wort sprechen. Ich würde mich ja jetzt festlegen. Jetzt hängt es wirklich bloß noch an Markus Anfang.
Okay, schauen wir mal. Kommen wir auf den Samstag zu sprechen. Thomas Schlamm, ich habe genau zugehört, hat gesagt, nach dem nicht so guten Spiel gegen Osnabrück, also dem nicht so guten Heimspiel, also ich glaube, er hat mittlerweile dann auch für sich festgestellt, Osnabrück war jetzt kein berauschender Heimauftritt, eine souveräne und erwachsene Leistung gegen Sandhausen.
Es ist heute ein mehr als verdienter Sieg, auch wenn es nur 2-1 ausgeht, aber so ist die dritte Liga und das müssen wir akzeptieren. Vielleicht so ein Punkt heute, Chancenverwertung oder Chancen, die wir dann vielleicht in Summe zu sehr liegen lassen, da können wir uns vielleicht ein bisschen was ankreien lassen, alles andere war sehr, sehr gut wegverteidigt, auch die Standardsituationen werden gut wegverteidigt, offensiv haben wir 2 richtig dicke Chancen über Standardsituationen, also mit dem wichtigen, entscheidenden Spiel hier zu Hause, auch mit einem nicht so guten Heimspiel gegen Osnabrück, bin ich mit der Art und Weise, heute über 90 Minuten gehen, sehr, sehr zufrieden. Natürlich gibt es immer Luft nach oben, aber ja, wenn du aus dem Nichts 2 hinten bist und das dann so wegsteckst, so klar dann auch runterspielst, zweite Halbzeit, dann ist es einfach nur souverän, erwachsen und genauso muss es sein, wenn du dich vorne festbeißen möchtest.
Das waren die Worte des Trainers. Erstmal eure grobe Einschätzung zum Spiel. Wir gehen natürlich alles nochmal durch ins Detail, weil es gab ja auch unterschiedliche Halbzeiten. Wie seht ihr diesen Sieg? Am Ende zählen die 3 Punkte und die waren richtig wichtig.
Man kann das Spiel zerpflücken. Man könnte das, ich sag mal, im Konjunktiv auch kritisch sehen. Wenn du nach 8 Minuten gegen so einen schwachen Gegner 2-0 führst, musst du eigentlich so vor dir hertreiben, dass die Leute am Ende nicht mal wissen, dass sie für Sandhausen spielen. Aber auf der anderen Seite hast du das Spiel 2-1 gewonnen und wo das Wie spricht dann in den nächsten Wochen und Monaten sowieso keiner mehr. Die 3 Punkte haben gezählt, dass das nicht alltäglich ist oder keine Normalität hast du beim Heimspiel gegen Osnabrück gesehen. Also die 3 Punkte waren es mehr treten.
Ja, Tito, du hast ja das Spiel gegen Sandhausen natürlich nicht nehmen lassen, logisch. Du hast ja zweimal Sandhausen in dieser Saison gegönnt. Vielleicht kannst du auch die Unterschiede ausmachen zum Hinspiel.
Erstmal möchte ich feststellen, dass ich 6 Punkte für Dynamo gesehen habe in den Spielen gegen Sandhausen. Das möchte ich erstmal als Statement so unkommentiert stehen lassen. Und dann möchte ich hinzufügen, dass die ersten 20, 30 Minuten so ziemlich das Krasseste gewesen sind, was ich wirklich seit langem gesehen habe. Eine Mannschaft, die derart überlegen war und ein Gegner, der derart verunsichert war, verbunden dann auch noch, dass die überlegene Mannschaft, nämlich Dynamo, dann auch 2 Tore erzielt hat. Das war wirklich eine wirklich, wirklich krasse Nummer und wahrscheinlich ging es so vielen, die das Spiel gesehen haben im Stadion oder eben auch im Fernsehen. Ich habe zu meinem Nachbarn gesagt, das ist ein bisschen so, wenn der Bundesligist gegen einen Dritt- oder Regionalligisten spielt und voll durchzieht. Das waren ja Klassenunterschiede und Sandhausen hat ja kein Bein vors andere bekommen. Die waren ja dermaßen verunsichert, dass man wirklich, Thomas hat es gesagt, so nach 10 Minuten oder auch einer Viertelstunde, weil Dynamo hat ja einfach weitergemacht, ja denken konnte, das Ding kann heute 4-5-6-1 ausgehen. Und Sandhausens Trainer Gerhard Kleppinger hat es in der Pressekonferenz danach auch gesagt, dass er nach 10 Minuten Angst hatte, dass es diesmal ganz arg wird. Mhm. Dann kam die 2. Halbzeit dazu und am Ende bin ich bei Thomas. 3 Punkte und was anderes zählt eigentlich nicht.
Wobei du auch in diesem Spiel dieses Matchglück hattest. Das klingt doof, weil du so überlegen warst, was du gegen Osnabrück vielleicht noch nicht hattest. Der Pausenpfiff kam für Dynamo zum richtigen Zeitpunkt. Lässt er den guten David Otto noch durchlaufen, könnte der Pause 2-2 stehen und alle gucken sich doof an. Und dann möchte ich nicht wissen, wie der Kopf mitgespielt hätte bei vielen Dynamos. Aber so ist alles gut gegangen und du hast die 3 Matchbälle, die du wolltest, aber war auch Glück dabei, trotz dieser gnadenlosen Überlegenheit.
Wenn du Matchglück sagst, natürlich ist das eine Nuance, die auch diesmal wieder für Dynamo gesprochen hat. Ähnlich sage ich auch wie schon in Saarbrücken, weil die erste Chance des Spiels hat nämlich Sandhausen einen Schuss im Strafraum, den Claudio Kammerknecht abblockt und zur Ecke ablenkt. Läuft das da doof, kannst du auch 0-1 in Rückstand geraten. Aber wie gesagt, wir können uns ja erstmal an dem festhalten, was danach passierte. Und das waren so 28 Minuten, die waren wirklich eine krasse Erfahrung, fand ich.
Ja, ich finde, das war wirklich zum Eingang des Spiels wichtig. Dieser Block von Claudio Kammerknecht, der, ja, wir hatten es auch in der letzten Folge gesagt, so peu à peu besser reinkommt in sein Spiel und da wirklich aufpasst in dieser Aktion. Und dann natürlich dieser Doppelschlag von Dynamo. Du machst diese 2 Buden. Lasst uns über die beiden Tore sprechen. Zum ersten Tor, Dominik Koter. Alle sagen, es war der Robben-Move. Wobei man auch sagen muss, also da hat Sandhausen auch verteidigt wie ein Absteiger.
Ja, der Robben-Move von der anderen Seite.
Ja.
Aber war stark gemacht von ihm. Aber wenn du die 2 Verteidiger, die vor ihm stehst, anguckst, das ist auch mehr Fazilität, geht fast gar nicht. Aber das konnte Dominik Koter und allen Dynamos reichlich egal sein. Wie er es dann abgeschlossen hat, hatte war einfach Saune.
Auch da muss man davor sagen, die 2-3 Pässe davor, die haben es halt auch gut eingeleitet. Das war zack, zack, schneller Kombinationsfußball und dann schließt sich das an, was Thomas gesagt hat. Er lässt da die 2 Sandhausener stehen mit einer einfachen Körpertäuschung. Wer genau hinguckt, sieht auch, ich habe es in der Zeitlupe dann mehrfach noch gesehen am Wochenende, wie Sascha Riesch von hinten eingelaufen kommt und damit den ersten Sandhäuser so ein Stück weit bindet, weil natürlich Koter auch in den Lauf von Riesch hätte spielen können. Und dann ist es einfach ja sehr souverän gemacht, aber auch zu einfach im Strafraum, wie das geht. Also das ist ja wirklich, da ist in jedem Training mehr Gegenwehr. Und dann schließt das überragend ab. Und das ist diese Selbstsicherheit, die in Dominik Koter eben auch hat, aufgrund des guten Laufs, den er in Dresden hat und wahrscheinlich auch aufgrund der Klasse, die er zumindest auch auf jeden Fall für die dritte Liga mitbringt, weil das ist ja jetzt im Grunde das, was er in der vergangenen Saison für Regensburg gemacht hat, reichlich Tore vorbereitet und erzielt, und da knüpft er jetzt ja nahtlos an in Dresden.
Ich mache es ab und zu auch im Training und ja, ich glaube, ich versuche da auch variabel zu bleiben, mal auf dem linken Fuß, mal auf dem rechten Fuß. Heute bin ich auf dem rechten gegangen, hat es geklappt mit dem Tor. Ich würde sagen, die Mitspieler wissen es manchmal vielleicht im Training, die jetzt nicht, deswegen, ja, hat heute gepasst. Ja, ich glaube, er rutscht noch leicht weg. Ja, dann kann ich da frei schießen. Ich glaube, es war enorm wichtig, dass wir direkt da das erste und zweite Tor gemacht haben. So haben wir direkt gezeigt, dass man hier bei uns nichts holen kann, würde ich sagen. Dass sie gar nicht darauf lauern müssen, irgendwie ein langes 0-0 zu halten oder so. Ja, ich denke, das war schon also enorm wichtige Tore. Ja, ich fühle mich von Tag 1 hier wohl. Ich bin froh, dass ich mit meinen Toren oder Vorlagen der Mannschaft so helfen kann. Und ja, ich fühle mich wohl, die Stadt ist schön. Es macht alle zwei Wochen hier viel Spaß, in dem Stadion zu spielen. Und ja, ich denke, das sieht man. Ja, ich glaube, jeder in der Mannschaft spielt eine wichtige Rolle. Ich versuche, meinen Teil da beizutragen, mit Toren oder Vorlagen oder heißt defensiv arbeiten. Und ja, ich denke, jeder in der Mannschaft ist wichtig. Ich würde sagen, einfach weitermachen, gar nicht darüber nachdenken, dass wir jetzt noch einen Sieg brauchen dafür. Einfach von Spiel zu Spiel schauen, und wir wissen, dass wir jetzt einen Sieg nur noch brauchen. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf Bielefeld und wollen da auf jeden Fall 3 Punkte holen. Also wäre cool, wenn wir dort den Aufstieg klar machen. Und ja, also ich will das Spiel dort gewinnen und dann schauen wir einfach mal. Das ist auch eine Top-Mannschaft. Ich glaube, wir haben uns die letzte Zeit oft gute Spiele gemacht gegen Mannschaften, die auch mitspielen wollten, weil wir dann gerade viele Umschaltsituationen haben mit Duffy, mir, Lemmy oder mit Haupe, die dann auch tief gehen können. Und ja, ich denke, das hilft uns schon, aber wir haben es heute trotzdem auch gut gemacht gegen einen tiefstehenden Gegner. Und ja, es ist einfach, jede Mannschaft ist anders und wir stellen uns darauf ein.
Dominik Kota ist auf jeden Fall ein echter Gewinn. Also der Transfer hat sich so bezahlt gemacht. Und weil du es aber sagst, er zeigt es in der dritten Liga. Ich glaube, auch er will dann natürlich, wenn es klappen sollte, mit dem Sprung in die zweite Liga, sich auch selbst beweisen. Ich kann eben auch zweite Liga. Ich glaube, er hat mit dem Gang im Winter nochmal eine Stufe tiefer für ein möglicherweise halbes Jahr von Regensburg nach Dresden alles richtig gemacht. Und er wird sicherlich in sich reinlächeln und sagen, Dynamo Dresden ist nicht ganz schlecht gewesen, mein Move. Aber er muss es sich natürlich auch jetzt in der zweiten Liga beweisen, denn das lief für ihn und natürlich auch für Regensburg nicht so berauschend in der Hinrunde.
Ja, aber jetzt erstmal ist schon klasse. Ich habe heute früh extra nochmal geschaut. 9 Scorerpunkte, also 6 Tore, 3 Vorlagen in 60
Stark.
Spielen. Das ist eine geile Quote und geht außer Frage, dass er seit Januar ein absoluter Gewinn für die Mannschaft ist, weil er diese Schnelligkeit, diese Technik mitbringt in sich. So wie es im Moment aussieht, auch nicht einen großen Kopf vorm Tor macht. Der klingt so ein, das ist schon stark.
137 Sekunden waren entscheidend, oder? Also weil 137 Sekunden später maßgenaue Flanke und dann mal wieder Kopfballungeheuer Niklas Hauptmann, oder? Also Kopfballtore von ihm sind aufgrund seiner Körpergröße natürlich selten, aber nicht unwichtig.
Ja, war ein schönes Tor, schöne Flanke von Jabina, gut reingelaufen. Ich habe beim ersten Moment gedacht, das ist abseits, aber du siehst halt in der Zeitlupe, dass er wirklich perfekt losläuft und dich in die Lücke zwischen den beiden Verteidigern reinschiebt, und wie er nicht dann einköpft, würde Harry Kane nicht besser machen.
Der Harry Kane von Dresden. Ich glaube, das will er jetzt nicht unbedingt hören, aber das ist ja, und das hat man auch in der letzten Woche gesagt, für ihn glaube ich auch so nicht ganz unwichtig, dass er auch ein paar Tore macht. Er ist im Mittelfeld wirklich so der Spiritus Rector, und wenn er ausfällt, das haben wir oft genug gesagt, dann fehlt dem Dynamo-Spiel was, aber seine Tore sind natürlich dann die Sahne auf der Torte.
Ja, das ist die Weiterentwicklung in dieser Saison von Niklas Hauptmann. Was er sich vorgenommen hat und was er jetzt auch, finde ich, ziemlich gut umsetzt, regelmäßig auch Tore zu erzielen. Ich glaube, es war sein 2. Kopfballtreffer, ne, in Bielefeld. Da hat er, glaube ich, auch getroffen. Und was Harry Kane betrifft, da muss er jetzt natürlich aufpassen, dass er nicht ihm, dem Kane zu sehr nacheifert, weil der wird ja nur das vielleicht Meisterspiel der Bayern gelb gesperrt fehlen. Niklas Hauptmann steht bei 9 gelben Karten, wenn ich richtig mitgezählt habe. Könnte also auch eng werden.
Ja, aber ich glaube, er wird am Samstag alles machen, aber sich nicht schon.
Das meine ich auch nicht.
Ja, und dann kann man auch von der Tribüne aus feiern, zur Not.
Ja, aber ich glaube, du willst dann in dem Moment auf dem Platz stehen. Wenn es passiert, ich glaube schon, also Stichwort Harry Kane oder Jonas Schlerner, über den wir dann später noch reden werden, die ärgern sich schon. Wenn es jetzt in die wichtigen, entscheidenden Spiele geht, wo dann was perfekt gemacht werden kann, da nicht mit dabei zu sein, da nur auf der Tribüne zu sitzen, ach, da hättest du gerne einen anderen Platz.
Da habe ich jetzt auch was gelesen jetzt über Harry Kane, was ich gar nicht wusste, dass es in der Premier League einen Schnitt gibt, der Halbzeit mit den gelben Karten. In der Bundesliga ist es dann der 32. Spieltag, glaube ich, dass du nicht wegen 5 gelben Karten gestraft werden kannst am Ende der Saison. Also man lernt immer wieder dazu. Davon hatte ich keine Ahnung, aber das ist eine gute Regel. Wird aber bürokratische Deutschland sicherlich nie einführen.
Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube auch, dass sich da Niklas Hartmann nicht zurückhalten wird. Und über Bielefeld sprechen wir ja dann später noch. Und dann hatten viele so das Gefühl, heute rockt's hier richtig, oder? Heute gibt's eine richtige Reibe für den SV Sandhausen. Weil im Nachgang, nach dem 2:0, hat Dynamo ja pure Dominanz ausgestrahlt.
Das ist ja das, was ich gesagt habe. Das ging ja weiter und Sandhausen kam ja manchmal gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte raus, spielten Fehlpass um Fehlpass. Die Verunsicherung war wirklich deutlich zu spüren. Und Dynamo hatte auch den ein oder anderen weiteren Abschluss. So die richtige 100.000-prozentige Chance, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob es die noch gab. Aber es gab genügend so Quasi-Möglichkeiten. Und da war das erste, glaube ich, nach dem 2:0 ein Schuss von Niklas Hauptmann, der war noch am ungefährlichsten. Und trotzdem hat Dynamo weiter Druck gemacht, also hatte das Spiel voll unter Kontrolle. Und das 3:0 war, denke ich, eine Frage der Zeit. Und dann kam es aber doch halt ein bisschen anders.
Ich denke auch, wenn das 3:0 fällt in den ersten 20 Minuten oder von mir aus 25 Minuten, dann schießen sie wirklich ab. Aber dass dann das 2:1 als Dresden ist, kam, ja, das kam ja aus nichts. Jetzt hat das Ganze schon noch mal ein bisschen unruhig gemacht, aber wie sie es dann letzten Endes wirklich alles wegverteidigt haben, war schon gut. Wo im Fußball weiß, reicht eine Ecke und ein Fehler, so ein Stockfehler, wie eine Claudio gemacht hat, kurz vor der Pause. Kann immer was schief gehen, aber es ging ziemlich nicht schief.
Tino, das Anschlusstor, das fällt ja nach einer halben Stunde tatsächlich aus dem Nichts, oder? Also ich glaube, selbst Sandhausen hatte damit nicht gerechnet, dass sie auf einmal dann zum Anschlusstreffer fallen. Und alle gucken sich irgendwie betröppelt an und denken, wie konnte denn das jetzt passieren?
Ja, es war ja nicht mal eine richtige Chance. Geht ja los, den Pass in die Spitze oder auf der Außenbahn, wo sich Lars Bünning verschätzt, wo er volles Risiko geht gegen den Mann und versucht, an den Ball ranzukommen, das nicht schafft. Und sein Gegenspieler dann halt durch ist und das dann aber auch gut macht. Also da zitiere ich mich ja an der Stelle gerne, im Sandhausener Kader ist nach wie vor Qualität. Und das hat man dann auch gesehen, wie er den Ball macht, wie er da mit Tempo in den Strafraum reinzieht und aus doch vergleichsweise Spitzenwinkel. Ich bin jetzt kein Torwart, vielleicht kann Thomas das besser einschätzen. Für meinen Geschmack, von der Draufsicht von oben, hat Tim Schreiber die kurze Ecke ein bisschen zu sehr zugemacht und die lange Ecke ein bisschen zu weit offen gelassen. Aber trotzdem war es vom Sandhausener Spieler auch gut gemacht. Und da kommst du halt wirklich aus dem Nichts. In dem Fall kann man es wirklich so sagen. Es war jetzt ja nicht mal eine Ecke, der ein Angriff vorausgegangen wäre, sondern das war mehr oder weniger aus der eigenen Hälfte ein Ball parallel zur Seitenauslinie geschlagen, wo sich Bünning verschätzt und ja, wie gesagt, dann Schreiber auch nichts machen kann. Und dann steht es 1:2 oder 2:1.
Ja, also aus Sicht von Torhüter. Ich könnte jetzt Flugscheiße sagen, wenn er einen Schritt weiter in der Mitte steht, kann er ihn halten oder könnte er ihn halten, aber situationsbedingt immer schwer zu sagen.
Ich habe überlegt, ob es eine Möglichkeit gewesen wäre, wenn er ihm ein Stück entgegenkommt.
Ja, ich sage, entweder ein Schritt, ideal hätte er gestanden, einen Schritt weiter vorne und einen Schritt weiter in die Mitte zu. Dann wäre vielleicht nichts passiert. Aber wie gesagt, spekulativ. Kann auch sein, dass er trotzdem nicht rangekommen wäre, weil er auch platziert abgeschlossen war.
Und dann, der Schiedsrichter hat es mit der Uhr aus Dynamo-Sicht Gott sei Dank sehr genau genommen mit der Nachspielzeit. Sandhausen hat ein bisschen gehadert mit dem Pfiff, dass sie ihn diesen Angriff von David Otto nach dem Stockfehler da von Claudio Kammerknecht abpfeifen. Ist so ein bisschen viral gegangen, diese ganze Szene.
Wir hatten das gegen Ingolstadt, war es, glaube ich. Als der Schiedsrichter die Sekunde nicht wartet, wo dann Toni Mentel halb vom Tor steht und er auf Freistoß entscheidet. Und das gleicht das vieles immer wieder aus. Und ja, diese Klick, der Schiedsrichter hat nicht damit gerechnet, dass Kammer auf den Ball tritt und den verliert. Und für ihn wäre die Minute dann rum gewesen. Und da pfeift er und im Pfiff sieht er, dass der David Otto frei durchgelaufen wäre. Und da gegen Ingolstadt noch Pech, jetzt war es Glück.
Sobald du in die Pfeife hereinpfeifst und der Pfiff ertönt, kannst du ja auch nicht mal sagen und dann weiterspielen lassen. Also ich glaube, der, wie du gerade gesagt hast, hat diese Situation von Claudio Kammerknecht gar nicht erwartet und für den war dann die Situation bereinigt und er pfeift dann halt ab und dann ist es halt so. Und dann, ich höre viele, die mit der zweiten Halbzeit arg hadern und sagen, Mensch, das war wenig und schwierig und trotzdem, und Thomas Stamm verteidigt ja auch diese zweite Halbzeit und sagt, wir sind da richtig gut aufgetreten, wir haben uns da nicht treiben lassen, wir haben da gut verteidigt, haben das eigentlich aus seiner Sicht gut gemacht.
Vielleicht hat Sandhausen auch deutlich stabiler und besser gemacht in der zweiten Halbzeit, also liegt nicht immer nur an uns, von daher schwer einzuschätzen, so direkt nach dem Spiel. Die Räume können wir immer besser bespielen, aber das konnten wir erste Halbzeit auch. Also ich war deutlich unzufriedener mit der ersten Halbzeit wie mit der zweiten.
Ich sag mal, Schnappatmung hat man nie bekommen in der zweiten Halbzeit. Auf der anderen Seite frage ich mich, Sandhausen ist ja auch nicht viel eingefallen. Und Tino Meyer zitiert sich ja jetzt mittlerweile selbst hier in diesem Podcast. Deine Sandhausener, die hätten ja hier gewinnen müssen. Die hätten doch viel mehr wagen müssen. Also ich bin ja gerade in der Stadt, wo man auch mal all in gehen muss. Das haben die ja überhaupt nicht gemacht. Die haben ja nichts riskiert.
Das ist ein bisschen das Erstaunliche, ne? Und das hat Tatsache ja auch Dynamo selbst erstaunt. Das hat Niklas Hauptmann danach erzählt, dass er immer ein bisschen drauf gewartet hat unter dem Motto, Sandhausen muss doch jetzt bald mal kommen. Und jetzt müssen sie doch bald mal aufmachen oder etwas mehr sich in die Offensive wagen. Ich würde ja fast mal sagen, da ist zwar individuelle Qualität da, aber der Kopf ist ja eben doch ein entscheidendes Kriterium, nicht nur beim Kopfball, sondern eben auch von der mentalen Verfasstheit und die ist in Sandhausen gerade nicht die beste. Und der Gegner Dynamo Dresden steht ja trotzdem noch da. Wie Thomas hat es gesagt, die haben das hinten schon ganz ordentlich verteidigt und was die Enttäuschung auf Dresdner Seite betrifft, ist dann ein Stück weit natürlich die Erwartungshaltung, wenn du nach 8 Minuten 2-0 führst, dass das so weitergeht und dann steht es nur 2-1 und dass die Ungeduld in Dresden irgendwie immer groß ist. Am Ende kann man es schon so zusammenfassen, das Spiel plätscherte so dahin, das ist vielleicht zu viel des Bösen, aber es war halt nicht mehr dieses Offensivfeuer drinne, wie wir es die erste halbe Stunde hatten. Aber Dynamo führte immer noch und das muss man ja einfach mal sagen. Welchen Grund soll die Mannschaft gehabt haben, auch selbst mehr All-In zu gehen. Und dann war das so eine Art, Abtasten ist auch zu viel, weil es war gar nicht so taktisch geprägt. Die machten halt, jede Mannschaft versuchte irgendwas, ohne das letzte Risiko zu gehen. Ich glaube, Dynamo wollte es nicht gehen und musste es nicht gehen und Sandhausen konnte es nicht gehen.
Tino, du sagst realistisch, also man könnte auch diese 5 Euro ins Rasenschwein, ne? Also das Pferd bringt dann nur so hoch, wie es muss. Ne? Und ich hatte auch jederzeit das Gefühl, dass Dresden anrucken könnte, wenn es wollte. Ja, und so hat man sich halt beschränkt, das Ganze runterzuspielen. Klar gefällt das nicht jedem, aber mit 7 Punkten Vorsprung auf Platz 3 und einer Führung im Rücken dann anfangen musste pfeifen, das ist für mich lächerlich. Weil was willst du denn? Selbst ein 8-1 hätte nur 3 Punkte gebracht und dann wären trotzdem nur 7 nur, ist ja gut, 7 Punkte Vorsprung gewesen. Das ist ein Punkt, den ich nicht verstanden habe und den auch einigen Spielern, der Fakt ist einigen dann doch sehr auf den Magen geschlagen, dass man kurz vor Saisonende in einer sensationellen Ausgangsposition ja noch Pfiffe über sich agieren lassen wird.
Über die Pfiffe will ich gleich noch reden, weil das, finde ich, ist wirklich auch nochmal ein paar Sätze wert, dass man das nochmal diskutiert. Und da muss man auch sagen, der Support aus dem K-Block, der war richtig stark von Anfang an bis in die Nachspielzeit hinein. Nicht bei allen anderen Zuschauern auf den anderen Tribünen. Aber dazu gleich, die Sonderprämie bei deinen Sandhausenern, die hat aber auch nicht ausgelöst, oder? Also hast du ja sicherlich mitbekommen, die hatten ja nochmal alles versucht, Tino. Aber auch da, wie gesagt, ich werde mit dieser zweiten Halbzeit komme ich nicht ganz klar, warum die dann nicht mal nochmal angeruckt sind und gesagt haben, okay, wir wagen jetzt hier alles.
Naja, ich sag mal so, die werden es schon irgendwie versucht haben.
Okay.
Aber die können halt auch nicht besser. Und was die Kohle betrifft, wenn das stimmt mit den 300.000, die da so kolportiert worden sind und wenn man das durch einen Kader rechnet von vielleicht 20 Leuten, dann ist das, glaube ich, auf dem Sandhauser Grundgehalt jetzt auch nicht mehr so viel extra. Und sage ich jetzt mal ganz salopp.
Na, da möchte ich aber nicht wissen, welche Prämien werden bei dir gezahlt?
Jetzt mal ganz im Ernst dazugefügt, wenn du so lange so erfolglos bist und schon so alles versucht hast, ich glaube, der hätte auch 3 Millionen ausloben können. Was, also als wenn es am Geld hängt. Ich meine, ich ahne auch unsere journalistischen Schlagzeilen, wenn es denn geklappt hätte, dann hätten wir wieder gesagt, das sind alles Söldner und jetzt kriegen sie mehr Geld und plötzlich gewinnen sie. So ist es eben auch nicht. Die entscheidende Komponente, glaube ich, ist schon der Kopf und die Verunsicherung. Das hat man in der ersten Halbzeit auf deutliche Weise gesehen und ich finde, dass wirklich auch in der zweiten Halbzeit mit reinspielt. Du kannst halt nie einfach den Schalter umlegen. Da nützt eben auch manchmal ein Trainerwechsel nicht, wenn es tiefere Gründe gibt. Das hat Sandhausen gezeigt. Das hat ja in der vergangenen Saison ein Stück weit dann auch Dynamo gezeigt. Und in dem Jahr davor oder ein paar Saisons davor hat man das in Dresden ja auch schon gesehen, dass ein Trainerwechsel nie immer das Allheilmittel ist, wenn die Probleme tiefer liegen.
Ganz kleiner Einspruch, Tino. Ich würde schon sagen, dass durch den Trainerwechsel bei Dynamo Dresden dann sich trotzdem noch mal so ein paar kleine Sachen justiert haben. Du hast ja im Endspurt dann mit Scholz und Kürsten dann doch noch ein paar Siege erlangt und du hast unter anderem auch noch das Sachsenpokalfinale gewonnen.
Das ist schon richtig. Aber dass du jetzt alle Spiele gewonnen hättest und das große Ziel doch noch hättest packen können, dafür war der Trainerwechsel dann vielleicht dann doch zu spät. Und in Sandhausen, wie gesagt, die Entfernung von Dresden bis Sandhausen ist weit. Es ist schwer, da von außen reinzublicken. Aber dass es reicht, wenn der Präsident eine Siegprämie oder eine Nicht-Abstiegsprämie plötzlich 4 Spieltage vor Schluss in den Raum stellt oder in die Kabine und plötzlich soll das alles lösen, weiß ich nicht. Also da fehlt mir echt ein bisschen die Fantasie. Das kannst du machen irgendwo in anderen Ligen. Aber jetzt, dass das geholfen hätte, das möchte ich arg bezweifeln.
In meinen Augen die letzte Patrone. Und wenn du dir aber den Saisonverlauf anschaust, die hatten nach 14 Spieltagen 26 Punkte und jetzt nach 35 und so 6 mehr. Tino, da gebe ich dir recht, wenn da 3 Millionen gesagt hat, es wäre nicht mehr gekommen. Ich behaupte, dass die gegen den normalen Regionalligisten aus ihrer Gegend unten riesige Probleme hätten. Nicht weit viel, weil sie nicht Fußball spielen können, weil keine gute Fußballer wären, sondern ganz einfach, weil der Kopf festgefahren ist. Wenn du in mehr als einer Halbserie nur 6 Punkte holst, dann ist der Kopf so zu, dass gar nichts mehr geht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du mit jedem Spiel mitten anpfiff gefühlt eine Bleiweste unterhast. Das wird im Training dort unten mit Sicherheit anders aussehen. Aber sobald wir aufs Spielfeld gehen, wissen die, es gibt wieder auf die Mütze. Und das raubt ihr dann irgendwann mal, wenn das zu häufig passiert. Haben wir ja in Ansätzen bei Dynamo voriges Jahr gesehen, das raubt dir dann einen Nerv. Da kannst du motivieren, wie du willst. Und ich denke mal, dass kein Sandhäuser Stammspieler irgendwie am Hungertuch nagt, dass da das Geld noch wirklich verloppig gewesen wäre, um jetzt zu sagen, jetzt schicken wir alles ab und jetzt spielen wir Dynamo an die Wand. Also das hätte der Herr Machmeier auch vorher denken können, dass das nicht ganz so funktioniert.
Ja, ich glaube auch, die Geier kreisen auch schon über den SV Sandhausen und ich glaube, die Spieler müssen sich da auch keine Sorgen machen, weil individuell, und das haben wir ja oft betont, hat ja auch Tino betont, ist die Mannschaft gut und ich glaube, ein Großteil dieser Mannschaft wird auch irgendwo unterkommen und wahrscheinlich auch in der dritten Liga unterkommen, weil eine gewisse Klasse ist da schon da. Allerdings werden die sicherlich Einschränkungen machen müssen beim Gehalt. Da gehe ich fest davon aus. Also, dass sie nicht mehr das verdient, was sie in Sandhausen verdient haben, das ist wahrscheinlich logisch.
Ja, und einige, so wie Dominik Baumann, die haben ja in mörderischen Rucksack jetzt drauf. Der Junge ist ja in Zwickau, Halle und Sandhausen. Da steigt jetzt das dritte Mal in Folge aus der dritten Liga.
Mit Würzburg auch.
Mit Würzburg aus der zweiten Liga. Aber jetzt dreimal hintereinander aus der dritten Liga absteigen, das ist ja schon psychologisch nicht wertvoll für dich, einen neuen Verein zu suchen. Wenn du dann mit diesem Stigma auf dem Rücken zu deinem neuen Verein kommst und die wissen, na, da steigt er egal ab. Obwohl er immer zweistellig trifft. Das muss man ja auch sagen. Also das ist schon eine komische Konstellation manchmal.
Und Jakob Lewert hat sich auch ein bisschen verwechselt, muss man sagen. Das hat sich für ihn wahrscheinlich monetär bezahlt gemacht, aber fußballerisch eher weniger. Kommen wir zurück zu Dynamo. Also halten wir fest, es war eine pragmatische zweite Halbzeit. Und trotzdem hast du ja Chancen gehabt. Claudio Kammerknecht, sehr gute Möglichkeit. Vielleicht die beste Chance, zweite Halbzeit. Und Tino, ich muss es sagen, Robin Meissner hat auch eine gute Möglichkeit, eine gute Chance. Aber es ist eben auch nicht die Rückrunde von Robin Meissner.
Ich habe es ja mit eigenen Augen gesehen, wie er in der Nachspielzeit ja dann doch von ähnlicher Position wie der Sandhausener Spieler, der dann zum 1-2 traf, auf den Torwart zulief und dass er es halt nicht untergebracht hat. Ist ein bisschen eher symptomatisch für die Saison auch von Robin Meissner. Ich habe neulich gelesen, dass auch die Vertragsverlängerung, er hat ja schon einen neuen Vertrag bekommen für die kommende Saison, dass die ihm ein bisschen einen Schub geben sollte und dass das verpufft ist. Das kann man so sehen. Also es ist ein bisschen glücklos, das muss man schon sagen. Das letzte gute Spiel war, glaube ich, das in Essen, wo er von Anfang an spielte. Das war eine gute Partie, aber für einen Offensivmann sind es halt einfach in Summe dann auch zu wenige Treffer oder auch erfolgreiche Offensivaktionen.
Schwierig, also das mit der Rückrunde. Ich glaube, der braucht den Cut dann im Sommer und der wird sagen, ich will neu angreifen mit der neuen Spielzeit.
Ja, und dass das auf Dominik Koder als Gewinner zutrifft, ja, bei ihm halt das Gegenteil, ne? Dominik Koder hat halt auch zum Stück weit seinen Platz weggenommen. Aber zu Recht, das muss man auch sagen, nach den Toren und Leistungen insgesamt. Und bei ihm kann man wirklich nur hoffen, dass in der zweiten Liga, wenn es denn flammt, Gott wohl glatt.
Und Lukas Böder muss zum Zahnarzt, oder? Wann wart ihr das letzte Mal beim Zahnarzt?
Ich gehe in der nächsten Woche, wenn es dich genau interessiert.
Ah. Zahnpflege, Zahnreinigung oder Zahncheck?
Zur jährlichen Kontrolluntersuchung, so heißt das, glaube ich, im Fachjargon.
Sehr gut, sehr
ich
gut.
Auch Anfang März, immer nach dem Geburtstag, so muss ich dann mal losschieben.
Lukas Böder, nachdem er da wirklich eine vors Gesicht bekommen hat, was ja dann Gott sei Dank glimpflich ausgegangen ist, da können auch ganz andere Sachen passieren, aber ein bisschen was ist weg vom Zahn, da hat er danach dann auch nach dem Spiel gesagt, da muss ein bisschen was gemacht werden, der Dentist wird sich freuen.
War ganz gut, mein Zahn ist ein bisschen abgebrochen, also der Kopf ist gar nicht so schlimm, also hinten am Zahn ist ein bisschen was abgebrochen, deswegen ging eigentlich. Ich habe auch erst so Nase ein bisschen gedacht, aber da habe ich irgendwann gemerkt, dass es nur der Zahn war. Also ich muss auf jeden Fall zum Zahnarzt, ob ich im Klinikum oder so oder zum Zahnarzt gehen muss. Mal gucken, ob es morgen oder noch dann halt spätestens Montag ist. Ich glaube, wir waren echt so gut im Spiel. Wir haben Chancen definitiv für das Dritte. Dann halt ein 2-1 ist auch ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, wenn wir uns das nicht fangen, fühlt es sich auch ein bisschen besser an. Ja, und dann war es ein Spiel, wo man wusste, dass wir unbedingt wollen und der Gegner auch so ein bisschen nur Fehler gewartet hat von uns. Und das spürt man so ein bisschen auf dem Platz. Ja, dann denkt man eigentlich so, ja, das Spiel muss jetzt einfacher werden, aber irgendwie wird es vom Kopf auch nicht einfacher. Deswegen bin ich trotzdem stolz einfach auf die Mannschaft, auch wenn die Leistung jetzt nicht atemberaubend war in der zweiten Halbzeit, dass wir einfach 3 Punkte geholt haben. Und darauf sollten wir den Fokus legen. Das Ergebnis ist am Ende des Tages das Wichtigste. Ich glaube, die Leistung war jetzt trotzdem halt dann jetzt nicht das Optimale. Ich glaube, wir können trotzdem gucken, dass wir ein drittes Tor machen, um dann ein bisschen Ruhe ins Spiel zu bringen. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ist einfach das Ergebnis am Ende des Tages entscheidend. Wir können uns darauf freuen. Also es ist eine geile Woche. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dort aufzusteigen. Das Ziel ist zum Greifen nah. Ich glaube, wir können einfach uns darauf freuen, auf die Woche, auf das Spiel und versuchen, die Möglichkeit zu nutzen. Wir wollten so oder so in Bielefeld gewinnen und wenn wir da schon was Großes erreichen können, dann wollen wir das umso mehr und dementsprechend können wir uns freuen. Umso früher du das klar hast, umso besser ist es und wie schon gesagt, es wäre jetzt egal gewesen, was jetzt ansteht. In Bielefeld wollen wir so oder so gewinnen. Das ist ein geiles Topspiel. Wir hatten hier ein geiles Spiel mit dem Gegner hier und jetzt wollen wir quasi in Bielefeld auch gewinnen und ich glaube, das wird einfach ein geiles Spiel. Intensive Mannschaften gegeneinander, Topspiel. Beide können relativ großen Schritt machen und dementsprechend, wird geil.
Sagen wir mal so, es fehlte was sozusagen an der Kauleiste, um es mal etwas salopp zu formulieren, aber es war noch so im erträglichen Rahmen, dass er danach für Interviews zur Verfügung stand und auch, glaube ich, die Freude über den Sieg und den nun wirklich nahe rückenden positiven Saisonausgang die Schmerzen deutlich überwog. Ich glaube, den Zahnarztbesuch nimmt er gerne in Kauf. Zumindest, wenn ich Mimik und Gestik da am Samstagnachmittag in den Stadionkatakomben richtig gedeutet habe.
Man kann es buchstäblich verschmerzen.
Oh, schön. Der musste noch sein. Und er hat für mich ja auch so mit einen der Sprüche des Samstags geprägt, als er gefragt wurde, welche Elternpflichten er nachkommt und er dann sagt,
so gut wie alles eigentlich, also alles, was ich so kann. Ich kann jetzt nicht die Brust geben, aber sonst kann ich eigentlich alles machen. Ja.
Das geht noch nicht ganz. In Zeiten der Gleichberechtigung ist das eins der wenigen Sachen, die noch nicht gehen. Also die Männer können noch keine Brust geben. Außer vielleicht doch gut
so. Und
da
hilft doch keine KI.
Kommt vielleicht
meine
irgendwann noch.
Meine Welt auch gehen noch mehr an.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsner. Weiter mit der Folge.
So, das Thema hat mich echt bewegt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Du bist Tabellenführer in der dritten Liga. Du hast den Heimsieg eingefahren. Du hast die Woche zuvor in Saarbrücken wirklich ein klasse Spiel geboten. Und dann kommt der ein oder andere doch ins Stadion in der zweiten Halbzeit in die Verlegenheit zu sagen, Mensch, oh, das hätte ich mir anders vorgestellt hier nach einer Viertelstunde. Also da muss ich jetzt mal sagen, da pfeife ich jetzt einfach mal. Also da frage ich mich, wo ist der Anspruch? Was wollen die Leute? Für mich, wenn ich ins Stadion gehe, als Zuschauer, als Fan, sage ich mir, das wichtigste Grundgesetz, Artikel 1, sind 3 Punkte für meinen Verein. Dann bin ich schon mal glücklich. Und wenn es noch ein schönes Spiel ist, dann ist das für mich die Zugabe. Aber ich frage mich, was wollten die Menschen dann in der zweiten Halbzeit? Werfen die dann auch der Sonne vor, dass sie nur tagsüber scheint? Oder meckern die da auch darüber? Also ich kann einzelne Pfiffe, und es waren ja wirklich nur einzelne Pfiffe, aber die hörst du natürlich und die nimmt auch der Spieler wahr. Was denken die Leute, was bewirkt das beim Spieler? Ich glaube, die Mannschaft muss damit wirklich gut umgehen, sensibel umgehen. Und Thomas Stamm sagt ja jetzt auch in den letzten Wochen, wir trainieren das natürlich auch und es motiviert auch diese Mannschaft.
Es motiviert mich. Ich glaube, es motiviert auch viele Spieler. Du kannst Dinge so oder so annehmen und geht gar nicht darum, ob ich es verstehe oder nicht verstehe. Ich kann verstehen, dass man das dritte Tor möchte. Wir wollen das auch. Dann geht es, glaube ich, nur so ein bisschen um Fingerspitzengefühl, aber die dürfen das auch die nächsten Wochen machen. Ich spüre 29.950. die uns unglaublich unterstützen, die alles tun. Da spürt man unter der Woche, wie die Energie ist, auch wenn wir keine öffentlichen Einheiten haben. Da spürt man in Phasen, wo es nicht so läuft, das spürt man hinten raus. Alles andere können wir wegstecken und wird, glaube ich, immer wieder so sein, soll im Fußball so sein. Jeder darf seine Meinung äußern und wenn es dann durch Pfiffe ist, sollen sie machen. Wir sind da, glaube ich, sehr klar und lassen uns nicht leiten, nicht mehr leiten. Vielleicht war das in der Hinrunde im ein oder anderen Spiel so, aber beeinflusst uns nicht auf unserem Weg.
Ja, ich hatte es schon gesagt, eben, also man muss ja das große Ganze sehen. Und das kleine Ganze war das Spiel, das große Ganze ist das Ziel, wo du schon mit dem Fuß auf der Ziellinie stehst. Und dazu beißen, ja, es war nicht die Glanzleistung. Aber wie gesagt, in meinen Augen hätte Dresden gekonnt, wenn sie es gemusst hätten. Und dann zu pfeifen, anstatt sich zu freuen, dass du hier noch einen Schritt näher gekommen bist, fand ich schon fast frech, die Aktion.
Das Erstaunliche dabei war ja, dass es eine ähnliche Situation in der ersten Halbzeit gab, wo auch Tim Schreiber eingebunden wurde. Und da gab es sogar Szenenapplaus. Und das hatte mich dann ein Stück weit amüsiert, weil ich genau an die Hinrunde dachte, wo halt auch oft gepfiffen wurde, wenn der Ball mal hintenrum über Tim Schreiber lief. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt sind sie also Tabellenführer. Ich weiß nicht, ich glaube, da stand es noch 2-0. Und jetzt ist es eben auch legitimiert, den Torwart mit einzubinden ins Aufbauspiel. Dass es sich dann so schnell umkehrt und in der zweiten Halbzeit genau so eine Aktion zu den Pfiffen führte, ja, keine Ahnung. Da ist sicherlich keine Dresdner Besonderheit, gehört eben wahrscheinlich zum Fußball genauso dazu. Ich finde ja dann, wie es Thomas Stamm dann in der Pressekonferenz auch thematisiert hat, es ist der einzige Weg, wie man damit umgehen kann. Du musst es halt nach vorne kommentieren und am Ende Tatsache es selber für dich so umdrehen, dass daraus eine Motivation erwächst. Und vielleicht hilft das sogar, wenn man es noch als Stärke verkauft, dass die Pfiffe dann auch wegbleiben beim nächsten Mal.
Ja, aber Tino, es soll der Heimvorteil sein. Es ist der Heimvorteil, dass du eigentlich ein Stadion hinter dir hast. Und du hast es doch beim Anpfiff gesehen, als der Capo alle nochmal heiß gemacht hat. Dann hüpfen alle und dann sind alle glücklich und so. Und dann musst du diesen Heimvorteil natürlich auch über 94, 95 Minuten leben.
Ist halt eine Momentaufnahme, ne? Aber dass die Momente so kurz, von so kurzer Dauer sind, ist Tatsache wirklich erstaunlich. Das hätte man jetzt so nicht erwartet. Und es blieb bei der einen Pfeif-Aktion. Aber weil ja auch immer wieder drüber diskutiert wird, wie viel kriegt so ein Spieler während des Spiels denn überhaupt mit? Claudio Kammerknecht hat es von sich aus angesprochen, also da ist er nie, ist jetzt nie irgendwie angepiekst worden oder ist zu einer Aussage genötigt worden, sondern das ist ihm offenbar während des Spiels selber aufgefallen. Und so viel dann zum Thema, wie sehr beeinflusst das die Spieler?
Dieses Feingefühl habe ich, wenn ich ehrlich bin, nicht vom ganzen Stadion gespürt. Also die Gegentribüne, die haben schon wieder gepfiffen. Wir sind es mittlerweile gewohnt. Wir sind auf dem ersten Tabellenplatz und werden ausgepfiffen. Das muss man sich auch erstmal durch den Kopf gehen lassen. Aber wir sind es gewohnt und wissen da trotzdem ruhig zu bleiben. Wir haben einen Matchplan, wir haben einen Trainer, der Ahnung hat von Fußball, der uns die Sachen auch so reingibt. Und ich meine, wenn wir uns am Mann-Mann zustellen und der Rasen dann auch immer stumpfer und trockener wird, dann wird es halt auch mal ein nicht so schönes Spiel. Aber ich glaube, die Fans sind alle zufrieden, wenn wir ein Spiel gewinnen. K-Block hat richtig, die haben uns richtig gepusht. Das muss man denen wirklich hoch anrechnen. Und das hat uns dann auch geholfen. Trotzdem ist es dann immer so ein Risikoabwägen, gerade hinten.
Klar kriegen sie das mit. Wenn 90% hinter dir stehen, du kriegst die 10%, die dich auspfeifen, trotzdem mit. Ja, oder lass es mal, 10% waren es nicht. Lass es mal 2 oder 3 gewesen sein. Aber du hörst die Pfiffe und du stehst da, da unten auf der grünen Wiese, halt das ja noch mehr als oben bei uns auf den Pressetribünen. Und du kriegst das schon mit. Und die hätten sie ja auch nicht von sich aus angesprochen, wenn sie nur mal darauf hingewiesen worden wären. Hier, guck mal, hier sind zwei drei, die das du mit dem nicht beißen. Also das merkt man schon.
Ich würde auch sagen, das macht dich ja auch wuschig. Das ist ja auch bei Kritik, du kriegst 90% Luft, 10% Kritik und du hakst dich dann natürlich bei der Kritik irgendwie ein bisschen fest. Das ist ja ganz menschlich und deshalb finde ich das auch schwierig. Und ja, vielleicht hinterfragt sich der ein oder andere, aber wahrscheinlich auch nicht. Aber ich frage mich ja ganz ehrlich, Männer, was sagt das für, ich sag's jetzt einfach mal, für eine mögliche nächste Saison aus. Wenn man, Chancen sollen ja, soweit ich jetzt die Mathematik verstanden habe, nicht ganz schlecht stehen, in der zweiten Liga spielen sollte, Konjunktiv, dann musst du doch damit rechnen, dass du mehr Niederlagen als Siege feierst. Das ist dann einfach so als Aufsteiger. Und dass auch nicht jedes Heimspiel zum Vollgenuss wird. Also klar, ich kenne auch viele Fans, die sagen, ach, dritte Liga ist geil, weil da gibt's so viele Siege, da bist du immer oben mit dabei. Das wird sich natürlich dann in der möglicherweise zweiten Bundesliga wieder ändern. Und da muss ich dann auch, finde ich, die Anspruchshaltung des ein oder anderen Stadionzuschauers ändern.
Ja, das ist halt ein bisschen die Krux. Du hast das ja gut beschrieben und es ist ja Tatsache so, dass natürlich eine Saison im Prinzip schöner ist, wenn du in der Tabelle weiter oben stehst und wenn du mehr Spiele gewinnst als verlierst und halt wenig Niederlagen einfährst. Das ist in der zweiten Liga schwierig. Aber was ist die Alternative? Wenn du in der dritten Liga erfolgreich bist, ist es eben am Ende oft so, dass du aufsteigst. Und das ist ja auch Prinzip des Leistungssports. Ich glaube, kein Dynamo-Spieler und auch keiner einer anderen Mannschaft würde lieber weiter viele Siege in der dritten Liga einfahren und damit freiwillig auf die zweite Liga irgendwie verzichten. Das macht ja niemand. Und zu was das führt, sieht man jetzt auch in Münster. Auch wenn der Abstand von Dresden nach Münster wieder sehr weit ist. Aber dort wird der Trainer jetzt entlassen. War ja, wenn ich das richtig hier mitbekommen habe, auch so ein kleiner Vereinsheld, Aufstiegstrainer der vergangenen Saison, Durchmarsch geschafft. In der zweiten Liga doch eine respektable Rolle gespielt. Zum Beispiel, wenn man es mit Regensburg vergleicht, die relativ weit abgeschlagen waren. Und jetzt, 3 Spieltage vor Schluss, greifen, und da werfe ich auch einen ins Phrasenschwein, die Mechanismen des Profifußballs, die Mechanismen der Branche, und da wird der Trainer entlassen. Ich sage mal so, jetzt sage ich nicht, dass es für Thomas Stamm in der neuen Saison gefährlich wird. Aber klar, wenn du plötzlich mehr Spiele verlierst als gewinnst, da dreht sich halt eine Stimmung. Insofern kann man beispielsweise den Fall Freiburg mit Christian Streich, das kann man nicht hoch genug würdigen, als Trainer mit einer Mannschaft abzusteigen und auch wieder aufzusteigen. Also weil eben, wenn du plötzlich viele Spiele verlierst, sich ganze Selbstverständlichkeiten umdrehen.
Ja, das ist der Fluch der guten Karten dann, ne? Steigst auf und dann geht die Knie Thomas Wörler in Öl nicht anders. Und dann wirst du vor die Tür gesetzt. Ist schwierig, auch was die Fans betrifft. Also ich hoffe, dass die Dynamo-Fans das gut einschätzen können, dass du nächstes Jahr nicht in den jetzigen Sphären schwebst, sondern eher dich um die Plätze 10 bis nach hinten aufhalten wirst und das die ganze Saison über. Und da muss schon der Support geschlossen dann hinter Dynamo stehen, um da auch gut rauszukommen. Weil du siehst, die 3 Aufsteiger des Vorjahres sind die 3 letzten der zweiten Liga dieser Saison. Also kann man nicht davon ausgehen, dass Dynamo jetzt wie beim letzten Aufstieg 5. wird oder 6. wird, sondern man muss damit rechnen, dass es eine Saison lang gegen den Abstieg geht. Und da braucht es Zusammenhalt von allen Seiten.
Jetzt ist es auf jeden Fall so, jetzt reden wir nochmal noch nicht über die ferne Zukunft, sondern über die nahe Zukunft. Dynamo hat jetzt 3 Matchbälle. Matchbälle. Ein Sieg noch und sie haben das große Ziel erreicht. Tino, ich habe gelesen, ihr hattet neulich sogar mal einen Mathematiker befragt. In Magdeburg haben sie einen Astrologen befragt, wie denn die Aufstiegschancen stehen. Was kommt denn als nächstes? Fragt man mal einen Zauberer, einen Schaffner, einen Bäcker oder welche Berufsgruppe geht ihr in dieser Woche an, die befragt wird, ob es Dynamo und wann es Dynamo packt?
Ich glaube, wir brauchen keine Handleserin oder alle anderen Gewerke ins Spiel bringen. Ich glaube, Dynamo wird das selbst regeln. Und wenn es Dynamo nicht mit dem Sieg regelt, wird es die Konkurrenz regeln, indem sie nicht alles gewinnen, was sie gewinnen müssen. Da lehne ich mich jetzt, glaube ich, gar nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass da dies Jahr, aber auch in dieser verrückten dritten Liga, nichts mehr schiefgehen sollte für Dynamo.
Also ich bin auch der Meinung, dass die 66 Punkte jetzt erreichen. Weil ich nicht glaube, dass Saarbrücken und Cottbus alle drei Spiele gewinnen, zumal Cottbus ja noch gegen Rostock spielt. Und für Rostock geht es ja dann doch noch um Platz 3. Wenn Rostock seinen Nachholer gegen Unterhaching gewinnt und der um Platz 3 wieder voll dabei. Also ich sage, die 66 Punkte reichen. Es ist natürlich immer schöner, wenn die sportlich selber schafft. Das geht ja außer Frage. Also jetzt den letzten Gegner einfach, dass du nicht auf fremde Hilfe angewiesen bist. So wollte ich das ausdrücken.
So ähnlich sagt es ja auch Niklas Hauptmann, dass er nach den Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre nichts hören will von Wahrscheinlichkeiten und was jetzt noch passieren könnte oder so, sondern er will es einfach sicher machen und ich glaube, ja, so schnell wie möglich. Und das ist ja am Samstag in Bielefeld auch absolut möglich, wenngleich natürlich da auch das Gegenteil passieren kann. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz offenes Spiel, wo ein bisschen auch wieder das Matchglück und das Momentum und die Tagesform am Ende den Ausschlag geben kann. Letztlich ist mit dem Unentschieden sind sie wahrscheinlich beide auch gut bedient, aber so muss es nicht kommen. Also von daher, ich traue Dynamo das absolut zu, dass sie eine ähnliche Leistung und am Ende vielleicht auch ein ähnliches Ergebnis steht wie zuletzt in Saarbrücken, aber es kann natürlich auch anders ausgehen. Aber dann ist eine Woche später die nächste Chance.
Ich gehe davon aus, dass die beiden hochgehen mit Kleven und Bielefeld, die Reihenfolge ist mal ehrlich gesagt völlig egal. Und daher kann es ja am Sonntag ein Spiel werden, was völlig losgelöst. Es hat ja keiner mal diesen übermäßigen Druck, sondern es kann jeder für diesen Tag den Aufstieg schaffen. Ja, und daher denke ich mal, wird das ein sehr ordentliches und umkämpftes Drittligaspiel werden.
Und dann wird die berühmte Narndorf-Rechnung das erste Mal außer Kraft.
Wenn es soweit ist, können wir gern drüber reden.
Also ich habe mal geguckt,
die bewusst nicht angesprochen.
Ja, aber ich. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 95%. Habe ich mal ausrechnen lassen, dass es Dynamo schafft mit dem Aufstieg. Aber ich sage euch immer noch, ich bin halt Meppen geplagt. Also ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit lag in Meppen in der Halbzeitpause. Da führtest du 1-0, da lagen die Karten auch eindeutig auf dem Tisch und du hast das Ding noch vergeigt. Also blenden lassen solltest du dich nicht. Ich habe es gesagt, 3 Matchbälle und du wärst eigentlich gut beraten, gleich eine der ersten Matchbälle zu verwandeln und es nicht auf den dritten ankommen zu lassen. Frag nach beim Dresdner Eishockeyverein.
Also wäre schon günstig, jetzt in den nächsten beiden Spielen das klar zu machen, nicht in Unterhaching nochmal zu zittern, weil das sind auch sehr gefährliche Spiele, denn die haben ja auch nichts mehr zu verlieren. Aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass du gar keinen Punkt mehr brauchst. Aber besser ist noch, 3 zu holen. Ja.
Bielefeld, muss man sagen, Mannschaft der Stunde. 6 Siege in Folge, 4-mal ohne Gegentor. Den hat der Pokalerfolg, der Einzug ins Pokalfinale, aber mal richtig Rückenwind gegeben. Und die feiern am Samstag dann auch noch Vereinsjubiläum, 120 Jahre Arminia Bielefeld. Wobei, das muss jetzt für den Verein, der feiert, nicht immer ein gutes Omen sein. Saarbrücken hat, glaube ich, Jubiläum gefeiert. Und soweit ich mich erinnere, Dynamo Dresden am 12. April auch. Und Saarbrücken hat gegen Dynamo nicht gewonnen und Dynamo hat gegen Osnabrück auch nicht gewonnen, sondern jeweils verloren.
Da lässt es gut feiern, ab dem Samstag in Bielefeld.
Ja, beide können ja nicht feiern, ne? Also das ist ja ausgeschlossen. Das am Samstag, klar, beide können vielleicht mit einem Unentschieden leben, aber Aufstieg würde das dann noch nicht bedeuten.
Ich hoffe, dass Dynamo feiert und diesmal den Party Crasher spielt.
Weil du es gesagt hast, Jens, Mannschaft der Stunde, das ist natürlich wirklich überragend, was Bielefeld da abliefert. Jetzt mal ganz losgelöst auch von der überragenden Pokalsaison gegen Leverkusen zu gewinnen, das ist, finde ich, schon außergewöhnlich. Und dann auch die Spannung so weit oben zu halten. Und legen wir mal Hand aufs Herz, die hatten jetzt im vorletzten Spiel Rostock zu Hause, die hatten jetzt am vergangenen Sonntag in Ingolstadt gespielt. Also wer da gesagt hätte, die holen da 6 Punkte, schießen 7 Tore und kriegen kein Gegentor, den hätte ich gerne gesehen. Ich glaube, das hätten nicht mal die eingefleischtesten Bielefeld-Fans so getippt. Aber die ziehen das wirklich gnadenlos durch. Andererseits, jede Serie endet mal. Nee, aber das ist schon stark auch da. Thomas hatte heute schon mal das Wort von Kontinuität geprägt. Und das sieht man natürlich in Bielefeld jetzt auch. So diese zweite Saison mit Mitch Kniert, die ja auch nicht so überragend angefangen hat, aber jetzt seit geraumer Zeit nicht nur erfolgreicher Fußball, sondern guter Fußball und vor allen Dingen halt auch überzeugende Ergebnisse.
Wir halten fest, der Kollege Meyer zitiert sich heute nicht nur selbst, sondern er benutzt jetzt auch Wörter, die auch gerne der Dynamo-Trainer benutzt, mit losgelöst. Also von daher, sehr schön, Tino, sehr schön.
Was soll ich dir sagen? Das habe ich jetzt nicht etwa mit Absicht gemacht. Ich glaube, ich würde jetzt eine Selbstdiagnose machen. Ich war ja zuletzt häufiger bei Dynamo-Pressekonferenzen und werde auch Hashtag Aberglaube, Hashtag ich war vor dem letzten Auswärtssieg in Saarbrücken auch bei der Pressekonferenz, auch diese Woche da sein. Und wenn man Thomas Stamm halt öfter zuhört, kann schon sein, dass man da Worte übernimmt. Und da sage ich dir ganz ehrlich, Jens, in Summe ist mir das aber auch egal. Hauptsache Dynamo gewinnt.
Ja, definitiv. Und ich finde ja, Thomas Stamm macht das auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise, wie er das gerade in dieser jetzt wirklich ja spannenden Zeit alles so moderiert und grundsachlich und grundnüchtern auch rüberkommt. Vielleicht mit dieser einen kleinen Ausnahme, die wir letzte Woche auch besprochen haben, Osnabrück-Spiel. Ich glaube, das hatte den richtig gewurmt. Ich glaube, deshalb war der da auch so ein bisschen angefressen, dass da die Mannschaft das Spiel verloren hat. Aber ansonsten ist das doch ja tadelfrei.
Absolut. Er hatte ja am Samstag nach dem Spiel in der Pressekonferenz auch nochmal so eine kleine, feine Spitze, wo es um die Spielanalyse ging, glaube ich, zweite Halbzeit, wo er dann irgendwie so sagte, und da korrigiere ich mich dann gern auch wieder in einer Woche und so weiter, wo man auch sieht, er hat das erkannt und er geht da souverän mit um. Und ich glaube, diesen kleinen Seitenhieb auch gegen uns Journalisten, das war doch eine angenehme Art und Weise. Und ja, haben wir alle bemerkt, dass er auch gemerkt hat, dass die Einschätzung des Osnabrück-Spiels jetzt nicht die treffende war. Und insgesamt, wie gesagt, wir werden die Personalie Thomas Stamm, wenn es denn vollbracht ist, noch, denke ich, mehr als ausführlich beleuchten. Unterm Strich in absoluter nicht Glücksgriff, weil das sieht so aus wie, wir haben mal einen genommen und es hat jetzt funktioniert, sondern ein wirklicher Konzepttrainer, klingt jetzt auch schon wieder abgedroschen, weil es zu häufig verwandt wurde, aber man hat halt geguckt, was brauchen wir für einen Mann, und er hat nach gewissen Attributen gesucht, die Thomas Stamm in sich vereint, und er hat sie hier in Dresden auch wirklich super umgesetzt. Und dann, was für Spieler gilt, gilt natürlich auch für Trainer, er ist ein junger Trainer, auch für ihn war das ein lehrreiches Jahr, er wird da viele Punkte mitnehmen. Aber das, was er schon mitgebracht hat, das hat er hier wirklich super umgesetzt.
Hm. Ja, und ich finde, ich will jetzt keinen Honig ums Maul schmieren, aber was mir am meisten gefällt, ist, wie er mit diesem Druck umgegangen ist. Er mögen es jetzt verteilen, aber den SC Freiburg U23 hat auch kein Schwein interessiert. Und dann kommst du von einem Verein, der zwar Bundesliga spielt, aber wo die Zweite nicht diese Beachtung findet, wo die 1.500 Zuschauer in der Regel auch. Dann kommst du nach Dresden in ein Umfeld, was wuchtig und zum Teil auch gemein werden kann. Und wie er das gemanagt hat, wie er das gelöst hat, da ziehe ich am meisten den Hut vor, noch vor dem Sportlichen, was ohnehin zum größten Teil außer Frage stand, dass er das kann. Aber wie er damit umgegangen ist, in einem No-Name quasi Verein zu Dynamo, was schon manchen Trainer genick gebrochen hat, wie er das gemanagt hat, das finde ich da der Nagelswerk.
Und mir gefällt auch seine Kontinuität, wie er auch am Samstag gesagt hat, nee, jetzt wird in dieser Woche nichts Besonderes gemacht oder wir weichen auch nicht vom Plan ab. Spiel wird nachbereitet, wir gucken uns die guten, aber auch die Szenen an, die nicht so gut gelaufen sind, damit die Mannschaft weiß, wo es Verbesserungsbedarf gibt. Also es wird jetzt nichts Außergewöhnliches passieren in dieser Woche. Ich glaube, die werden Kontinuität beibehalten, und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend in dieser Woche, wo natürlich jeder sie drauf anspricht. Mensch, packt ihr das jetzt am Samstag? Kriegt ihr das hin und so, da wirklich Kontinuität zu bewahren. Ich höre ja aber auch einige, die sagen, naja, man hat es ja in Saarbrücken gesehen, vielleicht liegen ja Dynamo solche Gegner wie Bielefeld ganz besonders gut. Klar, du misst dich möglicherweise mit deinem Mitaufsteiger, du misst dich mit dem Pokalfinalisten und du kannst es am Samstag aus eigener Kraft schaffen. Also mehr Motivation brauchst du ja gar nicht. Also musst du nicht mal wie in Sandhausen irgendeine Prämie ausgeben, weil ich glaube, die Jungs rennen da, glaube ich, von selbst und sind so heiß und motiviert, ihren ersten Matchball zu verwandeln. Oder sehe ich das falsch?
Nee, ist genauso. Also motivieren, da brauchst du nicht spielen, wenn ich mich jetzt noch motivieren muss. Und eine bessere Situation gibt es doch gar nicht. Du hast großen Vorsprung. Du kannst jetzt schon schaffen. Du spielst gegen einen Top-Team mit Sicherheit vor ausverkauftem Haus. Die Stimmung dort in der Schigo-Arena wird super sein. Was Besseres, was Schöneres gibt es doch gar nicht. Und ganz Deutschland schaut zu und wenn es nicht klappt, hast du immer noch zwei Chancen. Und daher, es wird ein sehr gutes Spiel werden, aber ja, wie gesagt, also motivieren musst du gar keinen.
Wer ersetzt Jonas Sterner, Tino?
Das ist eine gute Frage. Paul Lehmann wird es nicht sein, weil der ist immer noch verletzt. Ich könnte mir gut vorstellen oder denke auch, dass es darauf hinauslaufen wird, dass Claudio Kammerknecht auf rechts rausrückt, dass womöglich David Kubata in die Startelf rutscht. Für Andy Hoti, glaube ich, ist es auch nach der langen Verletzungspause, selbst wenn er, es war ja mal zu hören, dass er vielleicht für die letzten Spiele noch fit wird, dann wäre, glaube ich, das Risiko nach der langen Trainingspause, Verletzungspause auch zu groß. Es läuft, glaube ich, auf Kubata raus und dann ein anderer Mann für rechts hinten fällt mir nicht ein. Ich glaube, Jakob Lemmer wäre zu offensiv auch und hat ja auch gezeigt, dass das jetzt nicht die Position ist. Von daher denke ich, Variante sicher lautet Kammerknecht auf rechts und Kubata in die Innenverteidigung. Oder er überrascht uns und, oder was heißt uns, zieht Lukas Böder wieder zurück. Er hat ja nur auch schon Innenverteidigung gespielt, auch mit Lars Bünning schon zusammen. Das könnte natürlich die eingespieltere Variante auch sein, weil beide auch mehr im Spielrhythmus sind. Und dafür rückt Kassar ins Mittelfeld oder auch Toni Menzel. Der wäre ja eigentlich auch mal wieder dran.
Das ist genau meine Variante, die ich gerade sagen wollte. Claudio rechts, dann Lukas Böder in der Zentrale und dann entweder Kassar oder Menzel. Genau so würde ich machen.
Also wissen wir jetzt, wie die Herren Nandorf und Meyer aufstellen würden, aber entscheidend ist ja dann trotzdem Thomas Stamm. Und ich glaube, der wird die Karten erst am Samstag um 15.30 Uhr oder um 15.15 Uhr auf den Tisch legen. Wird er erst um 16.30 Uhr angepfiffen. Also das Spiel steht dann komplett im Fokus. Es hat so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Und ja, es ist das Duell Erster gegen Zweiter. Und es wird, so hat es Thomas Stamm auch gesagt, ein intensives Spiel werden. Schon das Hinspiel war sehr, sehr intensiv. Und damit rechnen wir auch alle am Samstag, oder? Echtes Spitzenspiel.
Dann glaube ich, hat die Mannschaft so ein gutes Gespür für so eine Situation, dass wir da mutig hinfahren können. Eine Mannschaft, die uns alles abverlangen wird. Wir müssen mit das beste Spiel machen. Es war mit Köln zusammen in der Hinrunde unser intensivstes Spiel. Das wird es brauchen, weil die Mannschaft zu gut ist. Und dann ist trotzdem so, dass wir uns da nicht verstecken werden, weil wir, glaube ich, jetzt schon auch gezeigt haben über die letzten Wochen und Monate, dass wir eine ganz ordentliche Truppe zusammen haben.
Na, wir haben ja oft uns schon über die Anstoßzeiten auch mokiert hier in dieser Runde und gewollt oder nicht gewollt, aber das Spiel am Samstag 16:30 hinzusetzen, das ist mal eine richtig gute Entscheidung, einfach weil es dieses Alleinstellungsmerkmal dann hat. Das ist ein echtes Spitzenspiel und dass jetzt Tatsache da womöglich der erste Aufsteiger feststeht, das macht es natürlich jetzt besonders spannend und besonders rund, jetzt sicherlich auch für die Kollegen von Magenta, die das dann ja live und exklusiv übertragen.
Du Abergläubischer, bist du eigentlich mit uns mit in Bielefeld? Oder?
Der läuft doch Marathon in Prag. Der Kollege Meyer hat wichtigere, für sich selbst wichtigere Termine und Verabredungen.
Ne, Jens, wir können das ja anders lesen. Er verzichtet auf seinen Marathon in Prag und er läuft unter unserem Auto her bis Bielefeld.
Ich will euch das mal so erklären, dass es auch da Konstanten und Kontinuität und Konsequenz und so weiter gibt.
Okay.
Wir haben einen entscheidenden Podcast. Jens, du hast es selber ins Spiel gebracht, vor einem Jahr aufgenommen. Da war ich im Hotelzimmer in Wien. Da haben wir einen wegweisenden Podcast aufgenommen, weil Dynamo eine wegweisende Entscheidung getroffen hat. Ich würde es jetzt so interpretieren, sie haben den Weg freigemacht für Thomas Stamm, den wir ja gerade gelobt haben. Und da finde ich es nur konsequent, wenn wir es zum nächsten Mal an einem Samstag zusammenschalten, zum Beispiel diesen Samstagabend in Bielefeld. Also ihr in Bielefeld, ich in Prag. Ich sage dir das seit Wochen, Jens, ich bin bereit.
Ja, du magst ja bereit sein, aber die Frage ist, ob wir bereit sind am Samstagabend, wenn es denn dazu kommen könnte, sehe ich eher uns am Sonntagabend aufnehmen, mein lieber Tino, und dann bist du wieder zurück in Dresden und kannst uns vielleicht auch über ein bisschen was über den Marathon erzählen. Aber das ist Zukunftsmusik und wir wollen noch nicht zu viel über die Zukunft reden, weil irgendwelche Dinge zu beschreien, die dann am Ende nicht eintreten, weiß ich nicht so wirklich.
Schönes Leben in Prag, Knödel und Bier.
Ja.
Und dazu noch ein besserer Aufgang. Ach, herrlich. Und wir müssen arbeiten.
Ja, dürfen. Ja. Wer kommt denn in die Relegation, weil ihr das schon so ein bisschen angesprochen habt? Ich glaube, wir sind uns alle so ein bisschen latent jetzt zuversichtlich mit den beiden Mannschaften, die aufsteigen. Ich habe Hansa Rostock irgendwie immer noch so ein bisschen auf der Rechnung. Bei Saarbrücken durch den Trainerwechsel weiß ich nicht so wirklich, was Alois Schwarz dort bewirkt. Die haben immerhin in Essen gewonnen. Cottbus ist mir zu fragil, das ganze Gebilde. Und Thomas hat es gesagt, die müssen eben noch nach Rostock, was eine ganz schwere Auswärtsaufgabe ist. Also aktuell, wenn ich so vom Gefühl her sagen würde, Relegation Rostock oder Saarbrücken, leichter Vorteil Rostock.
Na, ich würde leichter Vorteil Saarbrücken sagen.
Okay.
Weil die halt noch den Vorsprung haben.
Ja.
Ja, und Rostock muss in Unterhaching dann erstmal gewinnen, um überhaupt in diese Rolle zu kommen. Nächsten Mittwoch, ich vergesse, am Mai haben sie verlegt, ne? Und dann, wie gesagt, das Cottbus-Spiel noch. Also ich tippe auf Saarbrücken. Dann Cottbus kann beim Zierer werden, um noch am DFB-Pokal teilnehmen zu dürfen.
Okay, dann sage ich ein Stück weit aus Überzeugung und ein Stück weit auch, um einfach euch Kontra zu bieten und für Gesprächsstoff in den nächsten Wochen zu sorgen, dann macht's Energie Cottbus. Weil zum einen Rostock Tatsache, das in Unterhaching, das müssen sie auch erstmal machen. Und das ist ja Grundvoraussetzung, um überhaupt nochmal eingreifen zu können. Dann gibt's das direkte Duell noch, habt ihr auch schon angesprochen. Cottbus spielt jetzt nächstes Wochenende gegen Mannheim. Ich sage, Energie Cottbus holt sich Rang 3.
Also Rostock hat noch Sandhausen auswärts, Unterhaching auswärts, Cottbus zu Hause und Hannover 2 auswärts. Haben halt 3 Auswärtsspiele davon.
Alles gefährliche Spiele, weil Mannheim geht noch um was. Hannover hat jetzt mal nebenbei Dortmund 2 mit 4-0 weggefiedelt. Schwere Spiele. Heute gegen die unteren sind zum Ende für mich immer schwerer.
Aber machen wir uns nichts vor. Wir können ja jetzt viel tippen und das ist ja Tatsache auch der Reiz des Saisonendes. Aber mehr denn je wird da das Momentum entscheiden. Lass die Konstellation sein, dass beispielsweise einer dieser abstiegsgefährdeten Mannschaften, Hannover 2 zum Beispiel, dann doch schon abgestiegen sein. Dann ist das nächste Spiel natürlich dann eine ganz andere Dramatik und eine ganz andere Ausgangskonstellation, als wenn es nie der Fall ist. Und insofern ist es ein bisschen Glaskugel oder Handleserei oder welche Gewerke hatten wir vorhin noch im Spiel. Wir könnten Wahrscheinlichkeiten berechnen lassen und wahrscheinlich wird er dann auch das Momentum gerade gegen Cottbus sprechen, aber die Laufe der Saison vielleicht für, wer weiß. Es ist verdammt offen und die schlechtesten Chancen hat Hansa Rostock, weil die einfach mal noch dieses Nachholspiel erstmal wirklich gewinnen müssen, weil da schon ein Unentschieden zu wenig wäre.
Am Ende ist es mir auch egal, die Mörder steckt auf.
So kann man es festhalten. Da würde ich jetzt auch einen Punkt dahinter machen und den Haken dahinter. Das Wichtigste ist, dass der Heimatverein hier den direkten Aufstieg schafft und wir ohne Relegation durchkommen.
Ja, ich sag mal, ein Aufstieg für Dynamo hätte ja auch für uns Journalisten einen Vorteil. Es sind 4 Spiele weniger, sind 4 Wochenenden.
Naja, eher englische Wochen. Es gab ja in der zweiten Liga keine englische Woche. Und die englischen Wochen hatten wir dafür 4 Stück in der dritten Liga. Die sind dann weg. Angefangen wird definitiv Anfang August, das steht fest, sowohl in der zweiten und dritten Liga. Und dann in der neuen Saison mit einem möglichen Neuzugang, Mika Clausen. Wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen. Naro?
Ja, würde passen. Würde passen, weil ich ihn in der Mannschaft, die spielerisch deutlich stärker ist als der FCE zurzeit,
er denke ich mal, noch mehr zur Geltung kommt. Ich habe jetzt aus Liebe zu meinem Sohnemann das Heimspiel gegen Dortmund angeguckt, weil er unbedingt ins Stadion wollte. Dort ist er herausgestochen. Und er hat auch ein wunderschönes Tor geschossen. Er hat eine gute Technik, hat eine gute Grundschnelligkeit, hat ein gutes Auge und ist halt wirklich mit der konstanteste in Aue, was man ja zurzeit nicht unbedingt von jedem verheißen sagen kann. Er würde in meinen Augen passen. Ob es soweit kommt, wie gesagt, er hat Vertrag bis 2026, damit die Geld in die Hand genommen werden. Ob das Dynamo dann macht für einen Drittligaspieler, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er in einem spielerisch stärkeren Umfeld noch wirklich besser verfehlen kann.
Naja, Geld müssen sie sowieso im Sommer in die Hand nehmen, wenn sie zum Beispiel einen Christoph der Ferner vom 1. FC Nürnberg loseisen wollen. Das wollen sie definitiv. Und Nürnberg hat sicherlich auch mitbekommen, dass der in der dritten Liga eine Bude nach der anderen schießt und momentan 18 Treffer auf dem Konto hat und damit die Torjägerliste anführt.
Ja, Geld musst du sowieso in die Hand nehmen. Ich sag mal, ein bisschen wird er dann da sein, weil du ja mit mehr PV-Geldern rechnen kannst. Ich gehe davon aus, dass die Momentruppe nicht rausschmeißen wird, sondern genau überlegen wird. Aber punktuell musst du die Mannschaft schon besser aufstellen, vor allen Dingen auch breiter in der Qualität her.
Das zeigen dir, da sind wir nochmal beim Thema, das werden wir sicherlich dann auch in den nächsten Wochen, wenn es denn dazu kommen sollte, vertiefen. Das zeigen dir eben Mannschaften wie Münster, Ulm und vor allem Regensburg. Du musst diese Mannschaft, solltest du den Aufstieg schaffen, 100% verstärken. Du musst da wirklich dann auch Spieler holen, die das Niveau für deine Mannschaft anheben.
Eben. Wird da keine Vorstellmannschaft waren auf Dauer, sondern wird sich ja in der zweiten Liga etablieren und dann, ja, ist es ja meistens so, dass du erstmal investieren musst, um dann die Brüste zu ernten.
Naro, dann Dankeschön. Wir sehen uns am Samstag auf der Alm. Während der Herr Mayer in Prag seine Runden dreht, verbringen wir den Samstag zusammen auf der Alm und möglicherweise dann auch noch weiter den verbleibenden Samstagabend und die Nacht. Möglicherweise gibt es ja was Erfreuliches dann zu feiern. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
Auf der Alm, da gibt es Kassin. Da hoffen wir, dass eine dazu kommt am Samstag. Ja?
Ja.
Ich danke euch und Tino, viel Erfolg.
Dankeschön.
Danke. Laufen. Bitte so um die 2,5 wärst du zufrieden mit dir.
Na, wir schauen mal.
So, Tino, eine meiner wichtigsten Fragen liegt mir noch auf der Zunge. Was kommt mit dieser Pilgerwanderung nach Budapest? Warum kommt nach Prag dann noch Budapest? Ich hätte in der Friedensfahrt hätte man gesagt, Prag, Warschau, Berlin, aber bei dir kommt dann irgendwie noch Budapest. Wieso, weshalb? Wanderst du nach Budapest oder was machst du?
Nach Budapest selbst fahre ich noch mit dem Bus.
Oh, herrlich, mit dem Bus. Oh, wunderschön. Ich glaube, das wird schon traumhaft.
Dann fahre ich noch ein Stück Zug. Dann bin ich an der ungarisch-serbischen Grenze und dort geht die Wanderung los. Und sie führt mich bis nach Belgrad.
Echt?
Ja, das ist dies Jahr sozusagen eines meiner Sommer-Highlights und hat mit Prag überhaupt nichts zu tun, sondern ich schließe mich sozusagen einem Kollegen an, der auf dem sogenannten Jerusalemweg schon einige Sommer lang unterwegs war.
Okay.
Und in diesem Jahr die Etappe ansteht oder der Block sozusagen bis nach Belgrad. Und ich finde das ganz spannend und bin da dabei und habe natürlich, bevor du mich jetzt gleich versuchen willst zu überführen, ob ich nicht wüsste, dass am 17. Mai der letzte Spieltag ansteht oder danach die Relegation, das habe ich natürlich alles einkalkuliert und kann jetzt schlau daherreden, weil ich natürlich wusste, dass es Dynamo vorher klar machen wird.
Und danach, also rede ich dann mit deinem Wanderfreund oder bist du dann im Podcast nicht mit dabei oder hast du ein Mikrofon mit dabei oder kannst du von der Wanderung auch mal eine kleine Rast machen?
Natürlich, wir wandern ja die 24 Stunden durch und natürlich werden wir uns auch weiter unterhalten. Vielleicht bringe ich auch einen Neuzugang mit aus Serbien, irgendeinen so kantigen Innenverteidiger oder so einen drahtigen Flügelflitzer.
Und wie viele Kilometer wanderst du da pro Tag? Ich habe überhaupt nicht die Entfernung zwischen Budapest und Belgrad im Kopf.
Nee, wie gesagt, von Budapest geht es erstmal noch weiter mit dem Zug bis an die Grenze, an die ungarisch-serbische. Und dort startet die Wanderung und von dort sind es bis Belgrad 270 Kilometer, die wir so auf knapp 12 Tage, glaube ich, sind es, verteilen. Ist eine spannende neue Erfahrung und ich bin gespannt, was das mit mir macht. Und ich werde es dir unterwegs aber auch mitteilen.
Das ist schön. Naja, aber 20 Kilometer pro Tag laufen, wenn ich jetzt mal so roundabout rechne oder 25, das schafft man. Oder ist da irgendwie bergisches, zügiges Gelände? Also ansonsten würde ich jetzt einfach mal naiv
sagen.
Soll
recht flach sein.
Naja, dann schöne serbische Küche. Also ich glaube, da kommt ja nichts in die Quere.
Nee, deswegen kann ich leider am letzten Spieltag nicht im Rudolf-Harbig-Stadion sein.
Mhm.
Und bin sehr daran interessiert, dass, wie so häufig, und bin sehr daran interessiert, so wie Thomas das formuliert hat und du bestätigt hast, dass es entweder am Samstag passiert oder dann am kommenden Samstag.
Gut.
Notfalls nehme ich es auch Sonntag kalt. Ja, kennst du den Begriff des kalten Aufstiegs?
Nee, auf der Couch will ich gar nicht aufsteigen. Also
ja,
das
genau. Der kalte Aufstieg oder der Aufstieg auf der Couch, das sind die Formulierungen dafür.
Das kann ja passieren, ne? Bei aller Rechnerei, wenn Saarbrücken am Samstag nicht gewinnt und dann Cottbus am Sonntag nicht gewinnen sollte, dann steigst du auf der Couch auf, weil Cottbus erst am Sonntag spielt.
Irgendwie so. Es gibt Konstellationen, die kann man ziemlich leicht ausrechnen. Da muss auch niemand in der Hand lesen oder die Wahrsagerin befragen oder den Mathematiker. Die Wahrscheinlichkeit besteht. Und ja, ich sag dir aber, letztendlich war es mir wurscht. Hauptsache, die schaffen's.
Ja, aber auch wenn ich mir was wünschen dürfte, ich will schon irgendwie 90. Minute laut grüllen, zweite Liga, wir sind dabei. Im Grunde genommen bin ich ja bei dir. Hauptsache aufsteigen. Aber schön aufsteigen ist trotzdem gut. Und das muss man dann auch sagen, wenn du jetzt auswärts aufsteigst, dann bitte auch schöner als damals in Magdeburg 2016 bei dieser Supersaison. Das muss man auch noch dazu sagen. Ich hoffe, dass da alles auch in Sachen Sicherheit glatt läuft, weil, soweit ich weiß, ist das in Bielefeld mit den Rahmenbedingungen auch nicht ganz einfach. Und deshalb hoffentlich klappt das alles, dass wir wirklich dann die Mannschaft und die Feierei im Mittelpunkt stehen haben und nicht noch irgendwelche anderen Dinge.
Wenn du jetzt Ende April Geburtstag hättest, würde ich sagen, du kannst dir was wünschen, aber den Wunsch, den darfst du auch ohne Geburtstag äußern. Da bin ich voll bei dir. Das ist halt wirklich das Wichtigste. Und da ist ja Dynamo ein Stück weit auch gebranntes Kind. Aber Jens, jetzt nehme ich dich beim Wort. Dich habe ich ja selten zitiert. Jetzt zitiere ich dich. Lass uns mal nicht über so eine Sachen schon reden. Das ist viel zu weit in der Zukunft. Lass uns mal im Hier und Jetzt bleiben. Ich nehme mal an, da wirst du noch ein paar Chips einsetzen. Und wie ich das so sächsisch ausspreche, weißt du ja gar nicht, was ich meine. Ob ich die Pommes meine oder die kleinen Alu Chips, die du für den Spielautomaten brauchst.
Sind eher Plastikchips, aber wie
oder
gesagt.
Auf Plastikchips.
Ja, aber lass dich überraschen. Ich werde es dir erzählen, lieber Tino. Möglicherweise dann schon in der nächsten Folge. Wer weiß, wann wir die aufzeichnen. Auf jeden Fall gibt es eine in der kommenden Woche am Mittwoch. Denn Mittwoch ist Podcast-Tag, Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Dann hören wir uns wieder, Tino. Ich weiß, du bist gut vorbereitet. Da gehen wir jetzt nochmal kurz in die Zukunft für Prag. Genieß das auch ein bisschen. Nicht nur schnell laufen, sondern auch ein bisschen die Schönheiten der tschechischen Hauptstadt genießen. Eine fantastische Stadt, die so viel Flair hat und wirklich zu den schönsten Hauptstädten in Europa gehört. Und ich hoffe, du kannst da auch ein bisschen was aufsaugen. Es werden viele Menschen an der Straße stehen. Es soll sicherlich auch gutes Wetter werden. Leg eine gute Zeit hin, aber bitte auch ein bisschen genießen.
Baumstriezel mit Vanilleeis.
Mmh.
Und danach einen halben Liter.
Hast du dir verdient.
Jens, komm gut zurück, genieße noch die Zeit und wir hören uns früher oder später.
Bis dahin, liebe Grüße.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.